Radio Spotting. 13 Autorinnen und Autoren, 13 Geschichten, 13 Orte, 13 Radiosender, 13 Wochen on Air. Radio Spotting ist Kunst im öffentlichen Raum und verbindet Literatur und Radiokunst mit der Kultur und Architektur der Stadt Linz. 13 renommierte Autorinnen und Autoren haben Geschichten und Texte zu bestimmten Orten in der Stadt verfasst, die den Stadtraum, seine Geschichte, Soziologie und Poesie literarisch aufnehmen. 13 Radiostationen sind an den bestimmten Orten in der Stadt Linz eingerichtet und strahlen akustische Werke mit begrenzter Reichweite auf einer gemeinsamen Radiofrequenz aus. Mit Hilfe eines Radioempfängers und der literarischen Texte haben Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit, diese Orte zu erforschen und das Nicht-Sichtbare dahinter zu entdecken. Zu Fuß, am Fahrrad oder im Auto. So wird das Stadtbild feinfühlig aufgebrochen. Die Schauplätze der Geschichten erlangen neue Bedeutung und verdichten sich zu einem radiophonen Stadtplan. Auf diese Weise wird ein außergewöhnlicher und sinnreicher Zugang zu verborgenen Bereichen und abwechslungsreichen Geschichten geboten.
Hallo zur Sendung Radio Spotting. Mein Name ist Bernd Karnebitter und zusammen mit meinem Kollegen Clemens Bichler werden wir in dieser projektbegleitenden Sendereihe jeweils eine Autorin bzw. einen Autoren von Radio Spotting zu einer Lesung und zu einem anschließenden Gespräch einladen. Bevor unser heutiger Gast mit der Lesung beginnt, wird dieser im folgenden Beitrag kurz vorgestellt.
Kurt Palm. Kurt Palm, geboren 1955 am Rande des Kobernauserwaldes in Oberösterreich. Frühe Tätigkeiten als Ministrant und Mittelstürmer beim SV Timmelkamm. Studium der Germanistik und Publizistik in Salzburg. Dr. Phil. Während des Studiums im Kommunistischen Studentenverband aktiv, daneben aber auch als Nachtwächter, Autostopper und Zeitungsausträger tätig. Schreibt in seiner Funktion als Volksbildner Bücher, zum Beispiel über Bertolt Brecht, James Joyce, Adalbert Stifter und Fußball und dreht Filme, zum Beispiel über Wolfgang Mozart und Hermes Fettberg. Lebt in Wien und Litzelberg am Attersee.
Juliana M., Donauwasserleiche. Hier an der Donaulände wieder gestanden sein, der Herr Schulrat Stifter, und gehofft haben, dass Juliana doch noch lebend zurückkommt. Aber je länger er in das trübe Wasser starrte, desto deutlicher erschien das Bild der toten Ziehtochter vor ihm. Er wusste, dass er Juliana nie mehr sehen würde. Wieder einmal hatten sich die Dinge gegen ihn verschworen. Den Zettel mit Julianas letzter Botschaft hatte er in seine Hosentasche gesteckt. Obwohl er den Satz längst auswendig konnte, holte er das zerknitterte Stück Papier hervor und betrachtete die ungelenke Handschrift Julianas. Ich gehe zu der Mutter in den großen Dienst. Dabei war ihre Mutter bereits vor 14 Jahren gestorben. Stifter fühlte sich schuldig, kämpfte aber gegen die aufkommende Panik an, die ihn wieder einmal in einen Abgrund zu stürzen drohte. Vor 2 Tagen, am 21. März 1859 um 5.45 Uhr, hatte er sie noch in der Küche gehört, wie sie das Frühstück für ihn zubereitete. Juliana Mohaupt, seine Ziehtochter und Haushaltsgehilfin. 12 Jahre arbeitete das Mädchen bei ihm und seiner Frau Amalia. Als 6-Jährige war sie aus Budapest zu ihnen gekommen. Ihre Ankunft hatte sich verzögert, weil sie kurz vor der Abfahrt von einem Hund gebissen worden war. Stifter kamen die Tränen, als er daran dachte, wie sehr er die kleine Juli geliebt hatte. Seine eigene Tochter war kurz nach der Geburt gestorben, am Wasserkopf. Amalia konnte keine Kinder mehr bekommen, also holten sie sich aus der Verwandtschaft Kinder ins Haus, als Ersatz. Dieses Mal war es Amalias Nichte Juliana gewesen. Mit Amalia konnte er darüber nicht sprechen, es wäre sinnlos gewesen. Sie war es auch, die dafür gesorgt hatte, dass das Verhältnis zwischen Juliana und ihren Zieheltern immer unpersönlicher wurde. Zumindest bildete er sich das ein. Dass Amalia ihre Ziehtochter häufig schlug, wusste Stifter. Und trotzdem hatte er nichts dagegen unternommen. Er war jetzt 54 Jahre alt und in jeder Hinsicht gescheitert. Seine Leser hatten sich von ihm entfernt und er hatte keinen Menschen, mit dem er reden konnte. Linz war für ihn wie ein Gefängnis, nichts weiter als ein Dorf mit Gasbeleuchtung. Hottentottien. Seinen eigenen Anteil an dieser Entwicklung, die zwangsläufig in die Katastrophe führen musste, blendete er auch dieses Mal wieder aus. Das Verdrängen war ihm zur zweiten Natur geworden. Er drehte sich um und hatte jetzt die Donau im Rücken. Jenen Fluss also, der vor 2 Tagen Juliana verschluckt hatte. Die Abenddämmerung war hereingebrochen und in Stifters Wohnung brannte Licht. Von der Donau waren es nur ein paar Schritte zu dem Haus, in dem er nun bereits seit 11 Jahren wohnte, unterbrochen von Fluchten nach Lackenhäuser, Kirchschlag und einigen Dienstreisen in seiner Funktion als Inspektor für das Volksschulwesen in Oberösterreich. Eine nervenaufreibende und völlig sinnlose Tätigkeit. In der Nähe unterhielten sich Matrosen über ihre Fahrt nach Wien bei Sonnenaufgang. Sie standen neben ihrem kleinen Frachter und machten auf Stifter einen zufriedenen Eindruck. Warum waren alle anderen glücklich, während er das gesamte Unglück der Welt anzog wie ein Magnet? Vielleicht sollte er die Matrosen fragen, ob sie ihn mitnehmen nach Wien. Aber auch Wien hasste er. Das Meer wäre die Rettung, aber dazu hätte er das Geld gebraucht, das er in Westbahn-Aktien investiert hatte. Und die fielen gerade ins Bodenlose. Am Ende sollte er das Vierfache seiner Jahrespension verlieren. Hinter einem beleuchteten Fenster seiner Wohnung sah er einen Schatten. Es war der mächtige Schatten Amalias, die sich um ihre Seidenraupen kümmerte. Später würde sie ihre Stickerei zur Hand nehmen und im großen Lehnstuhl mit Putzi am Schoß einschlafen. Und dabei so laut schnarchen, dass es in der ganzen Wohnung zu hören wäre. Warum gehe ich nicht einfach in die Donau? Das Rauschen des Flusses klang verführerisch. Komm, dann hat dein Leid ein Ende und du wirst erfahren, was mit Juliana geschehen ist. Würde er das wirklich? In Linz hatte sich Julianas Verschwinden bereits wie ein Lauffeuer verbreitet. Hast du gehört? Das Hausmädchen des Herrn Hofrat ist schon wieder davongelaufen. Kein Wunder bei diesen Zieheltern. 27.000 Einwohner hatte Linz. Man konnte nichts tun, ohne dass es am nächsten Tag nicht die ganze Stadt gewusst hätte. Sogar für Amalias Verdauungsprobleme interessierten sich die Leute. Das Leben hier war eine einzige Marter. Aber Stifter blieb stur. Fast trotzig sagte er, ich gebe den Schmerz nicht her, weil ich sonst auch das Göttliche hergeben müsste. Was das Göttliche in diesem Augenblick allerdings hätte sein sollen, wusste er nicht. Er blickte in den Nachthimmel und hoffte, dort eine Antwort zu finden. Aber er sah nur einen ungestülpten schwarzen Abgrund, einen ungeheuren Raum, den kein Mensch würde je in seinem Vorstellungsvermögen ergründen können. Keine Sterne funkelten. Warum war Juliana diesen Weg gegangen? Dass er als Erzieher versagt hatte, lag spätestens jetzt auf der Hand. Nein, er war nicht schuld an ihrem Tod. Er überlegte krampfhaft, was er zu seiner Verteidigung vorbringen würde. In einer Zeitung hatte er kürzlich gelesen, dass der Selbstmord junger Frauen häufig seine Ursache in einer Übersetzung der Menstruation ins Gehirn habe. Ja, das könnte eine Erklärung sein. Amalia hatte sich oft genug über Julianas Wildheit und ihr zigeunerhaftes Wesen geärgert. Er hatte davor nur Angst. Und gab es da nicht diesen jungen Mann im Büro der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, die sich im selben Haus wie Stifters Wohnung befand, der Juliana in letzter Zeit schöne Augen gemacht hatte? So wird es gewesen sein. Noch heute würde er an seine Freundin Luise von Eichendorff schreiben, sie hätte einem glücklichen Lose entgegengehen können. Wir behandelten sie gut, sie bekam nie eine Strafe als nur Ermahnungen bei ihren Fehlern. Das war zwar gelogen, verschaffte ihm und Amalia aber eine kurze Atempause. Jetzt spürte Stifter die Kälte, die von der Donau heraufkroch, und er machte sich auf den Weg nach Hause. Als er die Wohnung betrat, hörte er Amalias lautes Schnarchen. Er ging in die Küche, holte den Zettel aus der Hosentasche und warf ihn in den Ofen. Mit einem kurzen Zischen verbrannte das Papier. Im Schlafzimmer zog Stifter sein Nachthemd an, schrieb einen Brief an Luise von Eichendorff und legte sich ins Bett. Er hoffte, nie wieder aufzuwachen. Am 19. April 1859 wurde eine unbekannte weibliche Leiche auf der Donauinsel bei Langenstein, nur 21 Kilometer von Stifters Wohnhaus entfernt, angeschwemmt. Zwei Tage später wurde die namenlose Wasserleiche auf dem Friedhof der Mühlviertler Gemeinde St. Georgen an der Gusen beigesetzt. Vier Tage nach dem Begräbnis stellte sich heraus, dass es sich bei der Toten um Juliana Mohaupt, der Ziehtochter Adalbert und Amalias Stifter handelte. Pfarrer Johann Bauer, ein Freund Stifters aus gemeinsamen Schultagen in Kremsmünster, schrieb an den Herrn Hofrat, dass die Leiche gut erhalten und nicht entstellt war und fast einen freundlichen Gesichtsausdruck gezeigt habe. Bei einem Körper, der vier Wochen im Wasser gelegen war, natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Nach Julianas Selbstmord verkrochen sich Stifter und Amalia in ihren vier Wänden. Er widmete sich seiner Einsamkeit und den Kakteen, sie schenkte ihre ganze Zuneigung dem Schoßhündchen Putzi. Stifter notierte, wir sind jetzt allein, zwei entlaubte Stämme. Wenig später wurde als neue Haushaltsgehilfin Julianas Schwester Katharina Mohaupt nach Linz geholt. 9 Jahre nach Julianas Selbstmord versuchte Stifter ebenfalls, seinem Leben durch Selbsttötung ein Ende zu setzen. Das Vorhaben misslang. Adalbert Stifter starb an den Folgen einer Leberzirrhose. Amalia überlebte ihren Mann um 15 Jahre.
Radio Spotting.
Ich begrüße ganz herzlich Kurt Palm zum Gespräch. Hallo.
Hallo.
In deinem Text beschreibst du die Stadt Linz aus der Sicht von Adalbert Stifter, der sagt, Linz ist wie ein Gefängnis, nichts weiter als ein Dorf mit Gasbeleuchtung. Wie kann man sich denn Linz in jener Zeit genauer vorstellen?
Naja, das Merkwürdige an Stifters Verhältnis zu Linz war, dass er eigentlich wusste, zu dem Zeitpunkt, als er nach Linz kam, also er ist aus Wien nach der Revolution 1848 geflüchtet, weil es ihm hier ein bisschen zu turbulent zuging. Und Stifter wusste ab dem Zeitpunkt, als er nach Linz kam, eigentlich, dass es sich hier ordentlich leiden ließ. Also er wusste, dass das eigentlich nicht die Verwirklichung seiner Träume ist, diese Stadt. Er hatte immer davon gesehnt, als freier Schriftsteller zu leben, irgendwo zum Beispiel am Meer, oder er hatte davon geträumt, sich ein Haus am Traunsee zu kaufen, aber dann auch vielleicht irgendwo anders in Europa hinzuziehen. Und er ist hängen geblieben, ja, bis zu seinem Tod in Linz. Also er hat 20 Jahre von 1848 bis 1868 in Linz gewohnt.
Stifter hatte über Linz ganz wenig Schönes zu berichten, aber er ist trotzdem geblieben. Warum?
Ich vermute, dass der letzte Impuls für ihn der war, dass er gewusst hat, hier funktioniert der Masochismus sozusagen am besten. Also es ist eine ganz komplizierte Geschichte. Also ich vermute, also das ist jetzt eine Hypothese, dass Stifter zum Schreiben den Schmerz brauchte. Ja, also es ist ein sehr schwer nachvollziehbares Verhältnis. Also Stifter hat ja in seinem Leben alles, um unglücklich zu sein. Er hat eine Frau geheiratet, die er nicht liebte. Also schon zum Zeitpunkt der Ehe hat er gewusst, dass das sozusagen eine gigantische Falle ist. Eigentlich hat er die Fanny Greipel geliebt. Das hat nicht funktioniert, auch aufgrund seines eigenen Verschuldens. Und er hat dann die nächstbeste Frau geheiratet. Er hat gewusst, diese Hutmacherin Amalia Mohaupt, die ist überhaupt nicht sein Kaliber sozusagen. Und man weiß auch, dass die nie ein Buch von ihm gelesen hat. Die hat sich überhaupt nicht für Literatur interessiert, konnte auch kaum schreiben. Und er hat sie trotzdem geheiratet. Er hat dann Jobs angenommen in Linz, die völlig absurd waren, weil er davon geträumt hat, freier Schriftsteller zu werden. Er hätte davon leben können, unheimlich viel Geld verdient als Schriftsteller, und hat aber dann Jobs angenommen, bei der Landesverwaltung, er hat das Landesmuseum, das Oberösterreichische Landesmuseum mit aufgebaut. Er hat dann angefangen, eben den Käfermarkt-Altar zu renovieren, also die Renovierung zu überwachen und hatte dann am Ende 7 Jobs und ist da eingegangen dabei. Ja.
Und wie hat Linz ausgesehen? Wie kann man sich ein Leben in Linz zu jener Zeit vorstellen?
Naja, Linz hatte 27.000 Einwohner, war auch sicher von der Industrie ein bisschen geprägt im Umfeld. Also Stifter war da sehr aufmerksam, was diese Sachen betraf. Also es gab ja die, ich glaube, das waren Spinnereibetriebe in der Nähe von Linz. Also das,
du meinst die in Traun?
Genau. Und Stifter hat zum Beispiel da sehr massiv gegen die Kinderarbeit Stellung genommen, ja, und hat sich da auch eingesetzt dafür, dass die Kinder besser in die Schule gehen sollten, als in den Fabriken zu arbeiten. Insgesamt war die Stadt, ja, eher, würde ich sagen, so was man jetzt aus Stiftersbriefen erkennen kann, sehr stark kleinbürgerlich geprägt. Es gab ein Theater, aber das Landestheater, die Stifters hatten auch dort ein Abonnement. Aber sozusagen, er hat extrem darunter gelitten, dass es eigentlich kein wirklich kulturelles Leben gab. Ja? Und darum hat er sich auch zum Beispiel bemüht, dort ein Museum aufzubauen. Es gab kein Museum in Linz und er wollte halt sozusagen etwas für die Künste tun. Aber man muss dazu sagen, er ist fast immer auf extremen Widerstand gestoßen und auch auf taube Ohren. Also auch seine ganzen Versuche, was die Schulreform betrifft, da ist er immer abgeblitzt bei den Behörden bzw. bei seinen vorgesetzten Stellen.
Als wir mit dem Projekt bei dir angeklopft haben, wie verlief denn deine Ideenfindung oder gab es andere Geschichten oder Stoffe, die dich an Linz oder mit Bezug auf Linz auch interessiert hätten?
Es gab einige Überlegungen für mich. Also ich habe ja eigentlich sehr viel gemacht, da bin ich aber erst drauf gekommen, nachdem ich von euch die Einladung bekommen hatte. Ich habe sehr viel gemacht, was mit Linz zu tun hat. Das ist mir so eigentlich gar nicht bewusst geworden. Also ich, zum Beispiel habe ich auch in meinem Mozart-Buch ein großes Kapitel über Mozart und Linz geschrieben. Also ganz hochinteressante Geschichten. Also Mozart hat ja zum Beispiel zum ersten Mal österreichischen Boden in Linz betreten, nicht? Also er ist mit dem Schiff gekommen von Passau und das war das erste Mal, dass er österreichischen Boden betreten war, unten an der Donaulände, also da war die Schiffsanlegestelle in Linz und er hat auch sein erstes öffentliches Konzert in Linz gegeben. Also die Konzerte, die er vorgegeben hat, waren alle sozusagen im geschlossenen Kreis, also beim Fürstbischof in Passau und sein erstes öffentliches Konzert hat in Linz stattgefunden und da gibt es unglaublich interessante Verbindungen Mozarts zu Linz, also auch der zweimonatige Aufenthalt, dann später, also der Linzer Symphonie schrieb und dort im Wassertheater aufgeführt hat. Also es gab ein dort, wo das Lentos heute steht, gab es ein richtiges Wassertheater. Also das ist mittlerweile längst verschwunden. Also dann habe ich natürlich im Zusammenhang mit Stifter sehr viel gemacht, Stifter und Linz. Und also Linz ist mir immer wieder untergekommen und natürlich auch sehr viele Orte dadurch. Dadurch, dass ich, wenn ich arbeite, sehr viel vor Ort immer recherchiere, wenn man die Dinge immer angesehen. Also
kurze Frage vielleicht dazu, wie steht es denn um den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte?
Die ist, sozusagen, was die Fakten betrifft, ist sie, würde ich sagen einmal, entspricht es dem Fakt, also die Fakten sind recherchierbar und die Fakten liegen sozusagen in den Archiven bereit, dass man die nachvollziehen oder anschauen kann. Also ich habe auch zum Beispiel, war ich ja dann in St. Georg an der Gusen im Pfarramt und habe mir dort das Sterbebuch angeschaut, also und habe das alles ausrecherchiert und dort ist gestanden, wann die Wasserleiche angeschwemmt wurde. Die ganzen Geschichten, die zitiert sind, sind authentische Zitate und also die Fakten entsprechen dem, was man heute weiß. Ich meine, wir haben nicht gelebt. Also, verstehst du, vielleicht ist Stifter eine Kunstfigur, die irgendwer erfunden hat. Wir wissen es. Also ich gehe davon aus, dass es nicht so war.
Ja, du bist ja bekannt dafür, dass du viel recherchierst über die Dinge, die du beschreibst. Aber wie viel Fiktion, wie viel Erfundenes ist nun in diesem Text enthalten?
Also ob Stifter jemals an der Donau gestanden ist in dem Zeitraum, das weiß ich nicht. Aber sozusagen, es ist für mich nachvollziehbar. Ich habe versucht, die Stimmung, die sich in seinen Briefen findet, in die Geschichte hinein zu verweben, sozusagen. Also für mich war schon klar, der Duktus ist ein sehr melancholischer und eigentlich ein sehr verzweifelter. Und das war in der Zeit sicher Faktum, dass Stifter fast an einen Endpunkt angelangt war. Also der Selbstmord Julianas war, man könnte jetzt salopp formulieren, hat ihm fast das Genick gebrochen, weil das für ihn ein gigantischer Rückschlag war. Also auch als Pädagoge, nicht? Also er hatte als Pädagoge einen relativ guten Ruf, aber es war natürlich so, dass jeder gesagt hat, na Moment einmal, was ist das für ein Pädagoge, wenn sie seine eigene Ziehtochter umbringt, wenn der nicht einmal in der Lage ist, seine Ziehtochter sozusagen zu erziehen. Ja? Und man wusste, dass die Amalia die geschlagen hat. Also das sind alles authentische Geschichten. Die Seidenraupen, sie hat Seidenraupen gezüchtet, sie hat einen Hund Putzi. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob der Putzi zu der Zeit jetzt gerade noch gelebt hat, aber sie hatte immer Schoßhündchen und der Putzi war sozusagen ein Hund, den auch Stifter gemalt hat mehrmals. Und Lackenkirchschlag als Kurort kam erst ein bisschen später. Also ein paar Dinge habe ich zusammengezogen. Also es sind einige Dinge leicht verschoben, aber sozusagen, dass er in Lackenhäuser, in Kirchschlag, auf Kur war und auch in Karlsbad ist natürlich bekannt und nachvollziehbar auch.
Also wenn ich jetzt mal kurz die Geschichte zusammenfasse, der Tod des unschuldigen Mädchens in einer Kleinstadt, der schmerzliche Verlust für die Eltern, die Geheimniskrämerei und Gerüchteküche unter den Bewohnern, das klingt ja fast ein bisschen wie Twin Peaks in Linz. Ja. Inwiefern hat ein Stifter diesen Verlust in späterer Folge aufgearbeitet?
Er hat versucht, jede Schuld sozusagen von sich zu weisen. Ja. Und er hat kurz nach dem Tod Julianas an verschiedene Freunde und Bekannte sozusagen Verteidigungsbriefe geschrieben. Also er hat geschrieben, sie ist gestorben, aber uns trifft keine Schuld. Wir haben sie geliebt. Ja. Dabei hat er aber ganz Linz gewusst, dass die Amalia das Kind geschlagen hat. Und man hat auch gewusst, weil das bekannt war, weil man das irgendwie mitbekommen hat, dass sie zum Beispiel mehrfach über längere Zeit abgehauen ist von zu Hause, weil sie es scheinbar nicht mehr ausgehalten hat. Einmal, glaube ich, war sie sogar 2-3 Wochen weg und sie wollte sich bei irgendeinem Landwirt dann verdingen oder bei irgendeinem Gastwirt und dann ist sie wieder zurückgeholt worden. Das Problem war, und da kommt natürlich ein hochinteressanter Aspekt dazu, also Stifter hatte sozusagen vor der Sexualität dieses jungen Mädchens Angst. Und das kommt zwischen den Zeilen, kommt es sehr deutlich zum Vorschein. Die Amalia schreibt zum Beispiel immer über ihr zigeunerhaftes Wesen. Ja, und das zigeunerhafte Wesen hat sich darin geäußert, dass sie zum Beispiel total frech war. Ja, das steht auch oft drinnen und dass sie ein sehr impulsives Mädchen war. Diese sexuelle Komponente war ein riesiges Problem für ihn, das merkt man auch in seiner Literatur. Nicht? Also warum Amalia keine Kinder bekommen konnte mehr, also das eine Kind, das wurde ja auch verheimlicht, also es gibt ja viele Biografien über Stifter, wo dieses tote Kind nicht vorkommt. Ja. Das wurde auch in den Akten, wurde das der Schwester Amalias zugeschanzt.
Ja. Es scheint ja auch so, als ob das kein Zufall war, dass der Pfarrer die Leiche begutachtet und die als unversehrt beschreibt.
Natürlich, natürlich, ja. Also es war ja auch, es ist ja auch interessant, zum Beispiel in dem Sterbeprotokoll, da habe ich einen eigenen Text dazu geschrieben, einen langen. War in der Stifterforschung auch völlig unbekannt. Im Sterbeprotokoll ist zum Beispiel gestanden, eine unbekannte weibliche Wasserleiche, 18 Jahre katholisch, nicht? Ist gestanden. Aber jetzt wird es interessant. Es gibt ja von den Sterbebüchern in der Diözese in Linz Kopien, also die Kopienbücher. Die mussten gemacht werden, weil damals sehr viele Pfarrhöfe abgebrannt sind. Und damit sozusagen man einen Überblick hat, wer wann woran gestorben ist, und diese Sterbe- und Taufbücher wurden in Kopien angelegt und die Kopie befand sich oder befindet sich immer noch in der Diözese Linz und jetzt im Landesarchiv Linz.
Wie bist du auf die Protokolle gestoßen?
Na, ich bin ursprünglich in das Landesarchiv gegangen und im Landesarchiv liegen die gesamten diese Kopien auf, ja, der Sterbebücher. Und ich habe mir die besorgt von St. Georg an der Gusen und ich wusste, dass am, ich glaube, ich 21. April 1859 war die Beerdigung, das wusste ich. Also das war bekannt und ich schaue nach, weil ich habe mir gedacht, mich würde interessieren, was sie dazu geschrieben haben. Das Problem war ja, der Johann Bauer hätte die Leiche gar nicht begraben dürfen, weil sie ja Selbstmord begangen hat. Und Selbstmörderinnen und Selbstmörder durften ja damals am Friedhof nicht begraben werden, ja, sondern die wurden außerhalb des Friedhofs begraben. Jetzt hat mich das interessiert, wie sind die damit umgegangen? Und ich war völlig baff, ich schaue mir das an und die Eintragung hat gefehlt. Die gesamte Eintragung. Und ich habe dann mit dem Beamten vom Landesgericht gesprochen, habe gesagt, da stimmt irgendwas nicht, da fehlt die Eintragung. Da ist die Juliana Moab, die sagt da, das kann nicht sein, Sie müssen, vielleicht haben Sie es im Jahr geirrt. Sag ich, naja, kann ja vorkommen, nicht? Denke ich mir, habe ich mir jetzt im Jahr geirrt, dann habe ich geschaut, 58 war nicht 60, habe ich aber gewusst, dass das nicht der Fall, ich habe gewusst, das war 1859 und habe dann noch einmal das gesamte Sterbebuch durchgeschaut und habe mir gedacht, das gibt es nicht, da fehlt eine Eintragung, ja. Und dann hat er mir, habe ich gesagt, aber wo ist denn das Original? Sagt er, ja, das ist in St. Georg an der Gusen, im Pfarramt. Sage ich, was ist das? Sagt er, das ist die Kopie. Und dann habe ich die Genehmigung bekommen, das ist auch nicht so einfach, das sind ja sozusagen Originale, die uralt sind, und dann habe ich die Genehmigung bekommen, dass ich das einsehen durfte, und was sehe ich? Dort ist die Eintragung, ja, mit dem Zusatz, dass es sich bei der Leiche um die Tochter vom Stifter handelt. Ja. Und das ist interessant gewesen, aber man hat das sozusagen, man hat den Selbstmord natürlich völlig ausgeklammert und in der kopiert man das überhaupt weggelassen. Also man wollte niemanden sozusagen da hineinziehen. Den Stifter hat man herausgelassen aus der ganzen Geschichte. Und der Johann Bauer hat sich auch sozusagen aus der Affäre gezogen, indem er dem so getan wurde, als wäre das ein Unfall gewesen. Ja. Und das wurde auch in der Öffentlichkeit dann von Stifter total heruntergespielt. Natürlich, ihn hat es enorm getroffen, diese Geschichte.
Jetzt mal ein kurzer Themenwechsel. Hörst du eigentlich Musik beim Schreiben?
Nein, kann ich nicht. Nein. Also bei mir, ich kann auch keinen Tropfen Alkohol trinken zum Beispiel. Also ich habe, es gibt ja die Mythen angeblich, dass Leute besser schreiben können, wenn sie was trinken. Ich habe das versucht einmal zu verifizieren, zum Beispiel den Ruf hatte Wolfgang Bauer, nicht? Also der bekannte österreichische Dramatiker und auch einen Roman hat er auch geschrieben. Und es war ja bekannt, Bauer hat sich Alkoholexzessen hingegeben. Nur, ich habe ja einige Stücke von ihm inszeniert und auch eine Uraufführung gemacht von ihm in New York. Und ich habe den Bauer kennengelernt und wir waren einmal in New York in irgendeiner Bar und dann habe ich gefragt, du Wolfi, sag mal jetzt, wie ist das wirklich mit dem Schreiben bei dir? Nicht? Und er hat gesagt, er hat noch nie was geschrieben, wo er was getrunken hat. Er hat gesagt, er geht 3 Wochen irgendwo hin auf eine Alm, sperrt sich ein und schreibt dann. Und dann sauft er wieder, also so jetzt leicht übertrieben formuliert. Ja. Und ich halte das für einen Mythos. Also ich, und mit der Musik weiß ich nicht. Da gibt es natürlich Leute, das wirkt inspirierend und viele Leute können schreiben bei Musik. Ich brauche eigentlich die absolute Ruhe und ich brauche auch Konzentration und Umgebung, wo ich sozusagen wirklich für mich bin. Und es fällt mir auch hier im Büro, in meinem Büro in Wien schwer, eigentlich zu schreiben. Ich fahre meistens zum Schreiben aufs Land. Ich habe eine Wohnung in Oberanna, das ist im Übergang Wachau-Waldviertel, in einem Bauernhof. Und meistens fahre ich dorthin und eigentlich würde ich sagen, 80% meiner Texte sind dort entstanden. Da fahre ich hin, ich sperre mich dort nicht ein, dort wohnen auch noch eine 82-jährige Frau auf dem Hof und deren Tochter und mit denen verstehe ich mich eigentlich sehr gut und die kümmern sich ein bisschen um die Wohnung von mir. Aber da stehe ich dann, was weiß ich, um 6 in der Früh auf und schaue, dass ich um 8 zum Schreiben anfange. Nicht?
Wie steht es denn mit deinem Bezug zur Musik generell? Was hörst du für Musik?
Zurzeit höre ich zum Beispiel Jefferson Airplane und Janis Joplin. Das ist und es sind Phasen, also es sind Phasen. Aber ich meine, ich habe jetzt wirklich Jefferson Airplane wieder entdeckt für mich. Und zwar, die höre ich aber dann, 10-mal hintereinander und beschäftige mich ein bisschen mit den Texten und das sind Nummern, die sind unfassbar gut. Also ich wirklich, wirklich Wahnsinn. Und dasselbe Summertime von der Janis Joplin zum Beispiel, ich glaube 10 Fassungen von Summertime gehört und das ist unschlagbar, wie die das singt zum Beispiel. Ansonsten, weil du Twin Peaks erwähnt hast, also ich bin ja totaler Twin Peaks Fan, ich habe mir gerade jetzt im letzten Jahr, ich habe das auf VHS noch, ich habe das damals aufgenommen, ich habe alle 30 Folgen auf VHS und die habe ich mir in Oberanna in meiner Wohnung, also vorher, da habe ich einen VHS-Rekorder wieder mal angeschaut, vorher gesagt, die gesamten 30 Folgen, also und ich bin ein totaler Fan von Angelo. Nein, über einen langen Zeitraum, nein, schon immer wieder zwei Folgen am Abend oder so, aber nein, länger. Schon über einen langen Zeitraum, ich glaube, es hat insgesamt eher ein halbes Jahr gedauert oder vielleicht nur länger. Aber zum Beispiel Angelo Badalamenti liebe ich, also die Musik ist für mich immer und das Faszinierende an der Serie ist und das stimmt schon, also die Verbindung zu Twin Peaks ist schon ein bisschen da, aber das ist halt wirklich faszinierend. Ja, ansonsten halt, ja, es kommt drauf an, bin zum Beispiel Freischütze ist meine Lieblingsoper, aber die habe ich jetzt zum Glück auch schon inszeniert, also es ist eine totale Bandbreite, also ich bin musikalisch, was den Musikgeschmack betrifft, also nicht dogmatisch, muss ich sagen. Also ich habe sogar eine CD mit Aufnahme von Freddie Quinn, nicht? Also, und die finde ich auch sehr gut zum Teil. Also,
wie wichtig ist dir dabei das bewusste Hören von Musik?
Schon sehr wichtig. Also zum Beispiel eben bei jetzt When the White Rabbits höre von Jefferson Airplane oder Summertime, Dann schaue ich schon, was haben die verändert am Text. Zum Beispiel die Janis Joplin hat am Originaltext was verändert. Also, aber was wird da eigentlich wirklich gesungen? Weil meistens versteht man es ja nicht. Nein, das ist auch bei den Opern so, dass ich zum Beispiel immer versuche, dann den Text schon auch, ich meine, nicht jetzt gleichzeitig zu lesen, aber schon mich mit dem Text zu beschäftigen.
Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Vielen Dank für das Gespräch, Kurt Palm.
Ich danke euch.
Radio Spotting. Was passiert, wenn Literatur auf Soundart trifft? Wenn Komponisten und experimentelle Musiker literarische Geschichten und Orte der Stadt Linz vertonen? Holen Sie sich ein Radio, den radiophonen Stadtplan der Stadt Linz und entdecken Sie literarische und akustische Stadtrauminterpretationen auf 103 MHz an 13 Orten vom 22. August bis 30. Oktober 2009. Wo Sie Radios ausleihen können, wie Sie zu den Texten kommen, sowie weitere Informationen zu Radiospotting auf www.radiospotting.net.